Ja, wir wollen heute Morgen mit Timotheusbrief fortfahren. Ich wurde gefragt, wegen, wie das ist mit den Aufgaben. Ich habe hier etwas notiert. Sie müssen nicht viel schreiben, aber es wäre gut, sich zu beschäftigen mit einer von den schwierigen Stellen. Sie können sich selber eine aussuchen. Vielleicht haben Sie Zugang zu einigen Kommentaren oder zu einem Lexikon vielleicht auch, wenn es um irgendeinen Begriff geht. Und notieren Sie einige in Stichwortartig einige Meinungen zu dem Vers, die verschiedene Kommentare anbieten oder die Sie vielleicht sonst gehört haben. Und kommen Sie zu einem eigenen Schluss. Suchen Sie sich einfach eine Stelle aus. Wir kommen ohnehin noch in Besprechung darauf, aber es wäre gut, wir werden da nicht auf alle Kommentare eingehen, aber es wäre gut, sich mal mit anderen Meinungen auseinanderzusetzen zu diversen Bibelstellen. Und schreiben Sie dann, ich weiß nicht, wie viel Sie schreiben möchten, eine Seite oder zwei zu einer dieser Stellen. Wenn Textkritik interessiert, also das geht um den griechischen Text, wer sich da ein bisschen auskennt, der kann auch das letzte hier nehmen, was ich angegeben habe, in 1. Timotheus 3, Vers 16, haben einige Bibeln Gott geoffenbart im Fleisch, einige Bibeln haben er wurde geoffenbart im Fleisch. Wenn Sie da etwas finden, können Sie natürlich das auch probieren, darüber mal zusammen, was da gesagt wird. Es gibt hier auch im Internet übrigens, kann man auch Quellen finden, wobei man sagen muss, das Internet hat Vorteile und Nachteile. Man findet nicht immer gerade die wirklich besten Dinge. Es sind oft zweitklassige und drittklassige Sachen im Internet und das ist dann schade, da verliert man auch viel Zeit. Aber es gibt auch einige sehr gute Quellen im Internet. Ich habe hier ein paar Kommentare. Ich lasse Ihnen hier noch die Folien, wir können Sie das abschreiben. Nachher zeige ich Ihnen einige Kommentare, die man auch elektronisch haben kann. Wer möchte, kann sie auch von mir kopieren. Ich habe die hier im Computer. Einige elektronische Kommentare, englische und deutsche. Wobei man sagen muss, nicht jeder Kommentar ist zu empfehlen. Aber es ist gut, mal zu schauen, was andere schreiben. Allein von daher. Manchmal kommt man erst auf die Idee, dass hier eine Frage ist, wenn man die Kommentare liest. Wenn man selber liest, wäre man vielleicht gar nicht drauf gekommen. Es tut gut, sich mal damit auseinanderzusetzen. Mit irgendeiner dieser schwierigen Textstellen. Und die Meinungen zusammen.
Ein bis zwei Seiten.
Genau. Ich habe ein bisschen gestörtes Verhältnis zu Hausübungen. Deshalb ist mir das nicht so wichtig, weil ich war Lehrer und ich weiß, dass wenn man etwas machen muss, dann ist es nicht so, dann lernt man anders, wie wenn man etwas machen darf. Das ist ein Unterschied. Und ich denke, beim Bibelstudium ist es noch wichtiger, dass man sich bewusst wird, das geht hier darum, dass ich etwas tue, was mich interessiert, was ich machen darf. Das freut mich, das zu tun. Nicht, das muss ich jetzt tun. Also machen Sie es so, dass Sie es gerne tun. Suchen Sie sich eine Bibelstelle aus. Wenn Sie keine von diesen Stellen passt, suchen Sie sich eine andere Stelle, die Sie interessiert aus dem Timotheusbrief und schauen Sie danach und notieren Sie die Meinungen und kommen Sie zum eigenen Schluss oder vorläufigen Schluss, wenn Sie nicht einen endgültigen Schluss haben. Können Sie einen vorläufigen Schluss aufschreiben und gleichzeitig zeigen, dass Sie noch offen sind, um weiter zu lernen. Einige davon sind ziemlich schwierig, zum Beispiel 1. Timotheus 3, Vers 2, dieser Ausdruck Mann einer Frau, das ist eine Nuss zum Knacken. Nicht so einfach, denke ich.
Das ist als Abschlussarbeit, oder?
Ja, für den ganzen Timotheusbrief, also für beide Seminare, jetzt, heute und in 2 Wochen. Also, Sie können gerne noch andere Stellen hinzufügen. Ich habe hier nur einige Beispiele genommen. 1. Timotheus 2, Vers 15 ist auch so eine Nuss, oder ist auch nicht ganz so einfach. Auch die 1. Timotheus 3, Vers 11 ist nicht ohne. Welche Frauen sind da gemeint? Die Frauen ebenso. Welche Frauen denn? Manche Kommentatoren machen sich das sehr, sehr einfach, aber hinterfragen Sie das, wenn Sie das lesen. Hier einige Kommentare auf Deutsch bekannt. Ich denke, hier in diesen Kreisen bekannt wird der Kommentar von William MacDonald sein. Der geht zwar nicht so in die Tiefe, aber manchmal bespricht er auch die Schwierigkeiten. Manchmal gibt er mehrere Möglichkeiten und entscheidet sich dann für etwas. Er geht nicht so sehr in die Tiefe, ist auch nicht wirklich ein Theologe, jetzt aber sehr erbaulich geschrieben. Matthew Henry soll es jetzt auch auf Deutsch geben, habe ich gehört oder gelesen auch. Ja. Ein Bruder hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass es das nicht nur auf Englisch gibt. Wer in Englisch will, kann ihn von mir haben oder vom Internet herunterholen. Auch viele Bibelprogramme haben ihn eingebunden. Ist ein sehr guter Kommentar. John MacArthur in dieser Schlachterbibel mit Erklärungen, sogenannte John MacArthur-Bibel. Da sind auch immer wieder sehr hilfreiche und interessante Erklärungen dabei. Kann man nachsehen. Gebelein ist auch ein deutscher Wuppertaler Studienbibel. Und die Edition C, ich kenne das nicht genau, oder heißt es so ähnlich? Ist es? Ich kenne das nicht so genau, ich kenne es gar nicht, muss ich sagen. Also ich kann hier nichts dazu sagen. Dann gibt es noch die alten Theologen, die alten deutschen Theologen. Die sind nicht so erhältlich, so als Bücher, aber man kann sie heute elektronisch herunterladen bei Sermon Online oder man kann sie auch bei mir sich holen. Ich habe sie hier auf dem Stick. Und Dechsel und Zahn, die Zahnreihe, die Reihe von Zahn. Die ist auch recht theologisch und hochwissenschaftlich, aber sehr gut. Bibeltreuer sind bibeltreue Leute, die daran gearbeitet haben. Lange, Zahn und Dechsel. Auch Schlatter gibt es übrigens auch in der Online-Bibel. Online-Bibel, wer die hat, die gibt es ja gratis im Internet. Da ist der Schlatter-Kommentar dabei. Und wer will, kann sich im Internet unter www.archiv.org die Dinge auch herunterladen. Die meisten, also jedenfalls die englischen, findet man, die deutschen nicht so stark, aber Lange und Zahn dürften auch dort direkt im Internet zu finden sein, bei archiv.org. Sonst halt bei Sermon Online. Oder Sie kennen Books Google, da kann man auch einiges finden. Wer sich Englisch interessiert, für englische Dinge, für englische Kommentare interessiert und auch Englisch liest, da kann man auch einiges, kann ich auch einiges, habe ich. Moment. Ich habe gesehen, ich habe die Folie nicht. Hier sind die deutschen Kommentare, die ich vorher gerade genannt habe. Ich kann jetzt nicht für jeden Kommentar die Hand ins Feuer legen, aber das sind nur jetzt Kommentare, wo wir Zugang haben. Oder einige habe ich gelesen oder hineingelesen. Den MacDonald-Kommentar habe ich von vorne bis hinten durchgelesen, schon vor vielen Jahren. MacArthur ist auch recht gut. Natürlich ist John MacArthur ein Calvinist und hat seine eigenen Bemerkungen halt bei diesen speziellen Stellen, oder? Da muss man ja nicht gerade diese Stellen. Und wenn man das weiß, dass ein Calvinist ist, kann man diese Stellen sich mal anschauen, aber man muss es auch ein bisschen kritisch anschauen. Aber ich habe sehr viel Gutes gefunden, auch bei John MacArthur. Er ist ein bibeltreuer Mann. Wuppertaler Studienbibel geht oft zu wenig tief, aber manchmal findet man auch da recht gute Sachen. Aber wenn man jetzt ein größeres Problem hat, dann würde ich wirklich vorschlagen, schauen Sie mal bei Lange nach und bei Zahn. Lange und Zahn, die kann ich wirklich empfehlen, weil die diskutieren die Sache durch. Ja. Und gerade Lange hat mir da viel geholfen. Der hat 5, 6 Möglichkeiten und bei jeder Möglichkeit ein Plus und Minus. Und zum Schluss kommt es zu einer eigenen Entscheidung. Die muss man nicht akzeptieren. Aber es ist sehr gut, weil da merkt man, der befasst sich mit echt gründlich mit den Problemen. Ja, also www.sermononline.de, sermon-online.de kann man das auch finden. Lange Zahn und Dechsel, auf alle Fälle. Zu den Englischen, wenn das interessiert. Da gibt es einige Wortstudien, Robertson's Word Studies oder Wüst Word Studies. Sehr gut, beide sehr zu empfehlen. Ich habe Wüst auch, aber ich habe ihn jetzt im Moment nicht gefunden. Irgendwo in meinem Computer hatte ich ihn gespeichert. Aber heute Morgen habe ich ihn nicht gefunden. Barnes, Adam Clark, Matthew Henry, Jeremy Fawcett Brown, das sind die alten englischen Bibeltreuen. Kommentare. Es gibt auch viele neuere, aber ich habe jetzt solche aufgeschrieben, die man im Internet gratis bekommt. Die neueren, die kosten Geld und natürlich, da gibt es diese gelbe Reihe, ich denke, die heißt Expository New Testament. Warren Wiersbe, sehr erbaulich, vor allem im Alten Testament auch echt gut. Frederick Godet, wenn Sie Zugang haben. Es gibt sogar einige Bände auf Deutsch. Ich denke, das Lukas-Evangelium ist auf Deutsch erhalten. Frederick Godet, zu dem sollte man unbedingt greifen, wenn man ihn findet. Im Internet können Sie jedenfalls auch den Frederick Godet unter www.archiv.org finden. Ich denke, der Römerbrief und vielleicht auch der Korintherbrief auf Englisch. The Expositor's Greek New Testament, der Herausgeber heißt Nicole, sehr tief. Sehr gut. 5 Bände gibt es im Internet unter archiv.org. Ellicott ebenfalls, sehr in die Tiefe, auch ein älterer englischer Bibeltreuer. The Expositor's Bible. Ellicott, der Herausgeber. Dann Word Biblical Commentary, das ist ein neuerer, den gibt es nicht im Internet, der ist nur käuflich zum Erwerben und ist sehr teuer, aber hat sehr gute Dinge, ist aber zum Teil auch bibelkritisch, aber sehr gründlich. Auch ebenso The International Critical Commentary, den kann man im Internet runterladen unter archive.org, auch kritisch. Kritisch, gründlich, aber eben kritisch. Deshalb habe ich hier Vorsicht dazu geschrieben. Dann gibt es noch andere wie Beede und Goodbey und John Lightfoot. Das sind auch ältere. Die findet man alle unter archive.org. Ryrie wäre auch gut, natürlich. Ryrie ist ein Dispensationalist, aber bibeltreu, sehr gut. Also hat natürlich seine Richtung, ist klar, aber auf alle Fälle gut, die Ryrie Bible und was es da gibt. Ja. Das ist natürlich die Richtung, die auch grundsätzlich auch William MacDonald vertritt, oder? William MacDonald kommt ja auch aus der Brüderbewegung aus Amerika, vertritt diese dispensationalistische Richtung. Es sind ein paar Dinge, wo man sagen muss, naja, aber sonst nimmt man, es ist sehr, sehr zu empfehlen. Natürlich. Ja, haben Sie das? Oder kann ich das, die Folie wegtun? Dann gehen wir weiter zu Timotheus. Wir hatten gestern Kapitel 1 betrachtet. Ich gehe kurz die grobe Gliederung nochmal durch. Also Kapitel 1, Paulus erinnert Timotheus an den von ihm empfangenen Auftrag, Verse 3 bis 11, spricht über den Inhalt des Auftrags und über das Ziel dieses Auftrags. Und da hatten wir bei Ziel des Auftrags, was ist das Ziel der Anweisung, welche Art ist diese Liebe, wie darf man nicht lehren, wenn man dieses Ziel erreichen will. Und da war die Rede von diesen Gesetzeslehrern, die aber nicht das Wesen des Gesetzes wirklich erkennen. Und dann hatten wir Vers 8 bis 12, wieder gegen müssen wir lehren, wenn wir dieses Ziel erreichen wollen. Das ist ein bisschen jetzt vielleicht, ist einfach eine Frage gestellt. Aber im Text geht Paulus darauf ein, auf das Gesetz. Im Text zeigt er, dass das Gesetz als solches, das muss man nicht außer Acht lassen. Aber man muss wissen, dass das Gesetz trefflich ist, dass das Gesetz gut ist, aber man muss es richtig gebrauchen. Das Gesetz muss man so gebrauchen, wie es dem Gesetz entspricht. Und wir haben gesagt, es ist nicht für einen, der gerecht ist, also damit er gerechtfertigt wird. Das Gesetz ist nicht die Quelle des Lebens. Dann hatten wir, man soll das Gesetz so predigen, dass man das Evangelium als Maßstab hat. Also wir schauen zurück als Gerechtfertigte, schauen wir zurück auf das Gesetz. Wir blicken vom Evangelium her zurück und wir wenden es an. Ja. Wir interessieren uns für alles, was im Gesetz steht. Das Gesetz ist hier nicht die Bibel als solches. Das Gesetz ist hier natürlich das alttestamentliche Gesetz gemeint. Christus ist des Gesetzes Ende und Ziel, Römer 10, Vers 4. Das Gesetz führt zu Christus hin. Und Jakobus spricht ja auch davon. Jakobus Kapitel 2, Vers 12 spricht vom Gesetz, redet so und handelt so, als solche, die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Jakobus 2, Vers 12. Und Paulus spricht in 1. Korinther 9, Vers 21, denen ohne Gesetz wurde ich wie einer ohne Gesetz, wobei ich nicht ohne Gesetz bin, Gott gegenüber, sondern innerhalb eines Gesetzes, Christus gegenüber. Er ist in einem Gesetz, Christus, ja, im Gesetz Christi ist er. Und Christus gegenüber ist er in einem Gesetz, das heißt, Christus bestimmt ihn. Und von daher, weil Christus ihn bestimmt, schaut er jetzt mit diesen Augen zurück auf das, was geschrieben steht, auch im Alten Testament. Und jetzt liest er das mit neuen Augen. Natürlich sind viele Dinge im Gesetz, die heute gar nicht mehr anwendbar sind. Zum Beispiel die Israeliten auf der Wüstenreise, auf der Wüstenwanderung, die haben gewisse Gesetze gehabt, die man gar nicht anwenden kann heute. Ja, wie man auf die Toilette geht zum Beispiel. Ja, das ist eine Bestimmung im Gesetz. Wie muss man das machen? Wohin geht man da? Ja, das war zeitbedingt natürlich. Und es gibt Dinge, die auch die ganzen Opfer, die sind erfüllt in Christus. Und auch die Feiertage und so weiter. Das ist erfüllt in Christus. Aber es gibt auch Prinzipien im Gesetzbuch, im Gesetz des Alten Testaments, Prinzipien, die wir anwenden können. Man erfährt etwas, wie Gott denkt. Und diese Grundsätze, die nehmen wir natürlich an, eins zu eins. Auch Dinge, es gibt viele Dinge, die Apostel zitieren, eins zu eins. Ja. Petrus zitiert zum Beispiel aus dem Psalm. Ja, wer lange leben möchte oder gute Tage sehen möchte, der soll seine Zunge zügeln, seine Lippen bewahren, dass sie nicht Trug reden, im 1. Petrus 3. Also das Gesetz als solche ist nicht schlecht. Das Gesetz als so, aber wir gehen ganz anders heran an das Gesetz. Ja, und dann hatten wir Das Zeugnis des Apostels Paulus. Paulus, der Auftraggeber, bezeugt die Wirklichkeit der Christusbotschaft in seinem Leben. Und wir haben gesagt, er ist dankbar für die Gnade, für das, dass Gott ihn an deinem Dienst anvertraut hat, für die Gnade, dass die Gnade groß geworden ist in ihm, über die Maßen groß. Und er bezeugt dann, Vers 15, er bezeugt dann, dass die Christusbotschaft zuverlässig ist. Er bezeugt die Zuverlässigkeit der Christusbotschaft, die Glaubwürdigkeit. Das hatten wir gestern noch, Vers 16. Und er bezeugt die Absicht Gottes mit ihm. In Vers 16, mir widerfuhr jedoch deswegen Barmherzigkeit, damit Jesus Christus an mir als Erstem alle Geduld erzeige zu einem Muster für die, die an ihn glauben sollten, zum ewigen Leben. Also, Paulus hat ja vorher gesagt, dass er ein Sünder ist. Christus kam in die Welt, Sünder zu retten, unter denen ich Erster bin. Vers 15 am Ende. Er ist ein Erster. Interessant, dass hier nicht der Artikel steht, nicht der Erste, steht nicht im Griechischen, hier fehlt der Artikel, unter denen ich ein Erster bin. Ich gehöre zu den ersten Sündern. Ich gehöre zu den Schlimmsten, heißt das. Und Gott hat, was Gott für mich, dem Schlimmsten, getan hat und immer noch tut, das kann er auch für dich tun, Timotheus, und für diese Leute, mit denen du zu tun hast. Und in diesen Menschen, in denen du verkündigst. Das ist eine Ermutigung. Mir widerfuhr jedoch deswegen Barmherzigkeit, damit Jesus Christus an mir als Erstem alle Geduld erzeige zu einem Muster für die, die an ihn glauben sollten, zum ewigen Leben. Was war es, das den Saulus von Tarsus überwunden hat? Paulus spricht hier von der Barmherzigkeit. Er war ein Verfolger gewesen und dann kam die Barmherzigkeit Gottes. Die Gnade wurde äußerst groß für Paulus. Und das hat ihn überwunden, die Art, wie Gott ihm nachgegangen ist. In Barmherzigkeit. Wie gewinnt man einen Rebellen? Wie macht man einen Rebellen zu einem willigen Diener Christi? Nicht durch Härte, sondern durch Barmherzigkeit. Das hat ihn überwunden. Mir widerfuhr deswegen Barmherzigkeit, damit Jesus Christus an mir alle Geduld erzeige. Zu einem Muster für andere noch, die nachher noch kommen sollten. Also bei mir hat er begonnen, bei mir hat er es gezeigt und bei anderen wird er es auch zeigen. Für andere, die an ihn glauben sollten, hin zum ewigen Leben. Man glaubt hin zum ewigen Leben. Man wird gläubig und dann glaubt man weiter. Paulus und andere. Man kommt zum Glauben und dann bleibt man im Glauben. Die ganze Strecke glaubt man bis zum Ziel. Das Ziel ist das ewige Leben. Vers 17. Aber dem König der Ewigkeit, dem unverweslichen, unsichtbaren, allein weisen Gott gebühren Ehre und Herrlichkeit in alle Ewigkeit. Hier also mündet sein Zeugnis in einen Lobpreis. Der König der Ewigkeit, das ist Gott, der wird hier gerühmt. Es ist ein weiser Gott und Timotheus sollte sich nicht schämen eines solchen Gottes, eines solchen herrlichen Gottes. Das ist eine Ermutigung zugleich für Timotheus. In diesem Gott gebühren Ehre und Herrlichkeit in alle Ewigkeit. Also interessant hier der Ausdruck, dem alleinweisen Gott. Gott ist der Einzige, der wirklich weise ist. Alleinweise, wirklich weise, ist nur er. Wenn wir weise werden wollen, müssen wir lernen, so zu denken, wie Gott denkt. Weisheit hat zu tun mit dem Erreichen eines Zieles. Wie erreiche ich das Ziel? Wie erreiche ich das Ziel? Wie muss ich es tun? Mit der Praxis. Auf welchem Weg muss ich jetzt gehen? Wie soll ich das jetzt bewerkstelligen? Da braucht es Weisheit. Und Gott ist der allein wirklich Weise und deshalb ist man auf ihn geworfen und man darf beginnen, jetzt so zu denken, wie Gott denkt. Diesem Gott gebühren Ehre und Herrlichkeit in alle Ewigkeit. Hier ist das letzte große Ziel, dass Gott in alle Ewigkeit geehrt wird. Darum geht es. Dafür leben wir. Das ist der Sinn unseres Daseins, dass Gott, unser Schöpfer, geehrt wird. Gott, unser Schöpfer und unser Erlöser. Und dann sagt er Amen. Also Amen ist eine Bekräftigung. So ist es und so bleibt es. Das ist echte Anbetung, oder? Und das Ziel unseres Lebens ist, dass wir echte Anbeter Gottes werden. Bleiben. Dann haben wir die Verse 18 bis 20. Zum Schluss noch diese Botschaft. Diese Botschaft vertraut Paulus dem Timotheus an. Das sagt er hier in Vers 18. Diese Anweisung vertraue ich dir an. Diesen Auftrag, diese Anweisung vertraue ich dir an. Es ist interessant, das Gesetz, das hat es nicht fertig gebracht, Paulus zu verändern, aber die Barmherzigkeit Gottes hat Paulus verändert. Gesunde Lehre hat einen gesunden Menschen hervorgebracht. Und Timotheus soll nun diese gesunde Lehre weitergeben, damit weiterhin gesunde Leute hervorkommen. Also er gibt die Fackel weiter. Und Timotheus soll sie wieder weitergeben. Und die Leute, die er anweist, diese Lehrer dort in Ephesus, sie sollen sie weitergeben, wiederum. Diese Anweisung vertraue ich dir an, Kind Timotheus. Du bist ja mein Kind. Wie ein Vater, hier spricht er wie ein Vater zu seinem Kind. Jetzt bist du dran. Hier spricht nicht ein Chef zu seinem Untergebenen. Hier spricht ein Vater zu seinem Kind. Das ist die Art Beziehung, die wir haben im Reich Gottes. Diese vertraue ich dir an, gemäß den vorangegangenen Weissagungen über dich. Jemand hatte geweissagt von Timotheus, von seinem Dienst, von seinem Auftrag und von seiner Aufgabe. Und da wird Timotheus jetzt daran erinnert. Timotheus, du hast noch weitere Aufgaben. Der Herr will dich gebrauchen. Wir brauchen auch immer wieder diese Ermutigung, diese Erinnerung. Der Herr hat einen Auftrag für dich. Deshalb geh voran, geh mutig voran. Vers 18. Weiter in der Mitte, damit du, also diesen gemäß den Weissagungen, damit du in ihnen oder durch sie den edlen Kampf kämpfen mögest. Die Weissagungen, die über den Timotheus gesprochen worden waren, sollen ihm eine Hilfe sein, ein Anspruch, dass er durch diese Ermutigung dann im Kampf bleibt, den guten Kampf kämpft. Es ist nicht so, dass er sagt, ah, das ist ja alles schon vorausbestimmt und jetzt ergebe ich mich einfach meinem Schicksal. Nicht so, sondern gerade weil etwas geweissagt wurde über dich, deshalb gib dich umso mehr jetzt dem Herrn hin, damit es auch dann geschehen kann, was Gott prophezeit hat. Vers 19 und also damit du den guten Kampf kämpfest, den edlen Kampf, das griechische Wort heißt edel, den schönen Kampf. Schön, kalä heißt eigentlich schön, vortrefflich, edel. Den edlen Kampf, es ist ein ganz besonders schöner Kampf, ein großes Vorrecht, diesen Kampf zu kämpfen. Und dabei glauben und ein gutes Gewissen haben möchtest. Also Timotheus möge der Glaube und ein gutes Gewissen sein. Er möchte das haben oder halten, kann man auch eventuell übersetzen in dem Sinne. Du mögest Glauben halten, also Glauben bewahren und ein gutes Gewissen bewahren. Denn das ist ja so, wir haben Glauben und den Glauben, den sollen wir auch bewahren. Übrigens, das Wort Glaube kann auch mit Treue übersetzt werden. Hier vielleicht beides, damit du dabei Glauben und Treue bewahren mögest. Diese Treue oder diesen Glauben haben einige von sich gestoßen, heißt es weiter. Glauben und ein gutes und das gute Gewissen, das Glaube und gutes Gewissen, und auf das Gewissen bezieht er sich jetzt, welches etliche von sich gestoßen haben, also das gute Gewissen, nicht den Glauben. Glauben haben möchtest, welches etliche von sich stießen, also etliche haben gegen das Gewissen gehandelt. Ein gutes Gewissen, das muss man schon von sich stoßen, aktiv sich gegen das gute Gewissen wenden oder gegen das Gewissen handeln. Und dann geht man gefährliche Wege. Hier schwingt eine Traurigkeit mit in diesem Brief. Da waren einige da, die hatten ein gutes Gewissen, die hatten natürlich auch Glauben, echten Glauben, waren also eindeutig wiedergeboren. Ohne Glauben und also man kann nicht glauben und ein gutes Gewissen haben und ohne wiedergeboren zu sein in der Zeit des Neuen Testaments. Man hat ein Glauben und man hat ein gutes Gewissen, das hat man durch die Gnade Gottes, dadurch, dass jetzt die Sünde vergeben ist und so weiter. Also man ist, hier ist die wirklich von Menschen die Rede, die wirklich gläubig waren und wiedergeboren waren, mit gutem Gewissen gelebt haben. Und dann haben sie das gute Gewissen von sich getan, von sich gestoßen und sind dann eigene Wege gegangen und haben am Glauben Schiffbruch erlitten, sagt Paulus. Also Schiffbruch erleiden heißt zugrunde gehen. Ein Schiff, das Schiffbruch, wenn man von Schiffbruch spricht, dann heißt es, sie sind untergegangen, das Schiff. Und diese Menschen sind untergegangen, was den Glauben betrifft. Eine sehr traurige Sache. Es geht also hier um einen Abfall, Menschen, die abgefallen sind. Manche Ausleger meinen, das geht ja nicht, ein Christ kann nicht abfallen. Nun, hier, das wäre aber eine ganz deutliche Stelle, und das kann man hier nicht wegdiskutieren. Man kann nicht sagen, die waren nie wirklich wiedergeboren. Das geht nicht. Dann hätten sie kein gutes Gewissen gehabt und hätten sie nicht Glauben gehabt mit einem guten Gewissen, so wie Timotheus. Aber hier ist eindeutig klar, diese Leute hier, die hatten Glauben, hatten ein gutes Gewissen, die können nur wiedergeboren gewesen sein. Es geht nicht anders. Und da ist von ihnen ist die Rede, dass sie also am Glauben Schiffbruch erlitten haben, untergegangen sind, zugrunde gegangen sind. Und dann werden Beispiele genannt, Vers 20, einer davon heißt Hymenäus. Unter ihnen ist Hymenäus und auch Alexander, der Zweite, zwei Christen, die Paulus dem Satan übergeben hat. Es steht hier, die ich dem Satan übergab. Nun, wie hat er das gemacht, das weiß ich nicht, aber der Paulus ist Paulus, wir sind nicht Paulus, aber die Tatsache ist, dass er sie übergeben hat, dem Herrn sozusagen anvertraut hat, Herr, züchtige du diese Leute. Und Gott hat dann zugelassen, dass Satan diesen Menschen hart zugesetzt hat und sie gezüchtigt hat. Wie das aussah, wissen wir nicht. Vielleicht sind sie krank geworden oder vielleicht sind sie sonst irgendwie, haben sie schlimme Nachteile erlebt und so dass sie aufmerksam werden, dass sie wach werden, dass sie losgerissen werden. Vielleicht meint er damit einfach, man hat ihnen die Gemeinschaft entzogen und hat sie so preisgegeben, dass der Feind ihnen jetzt zusetzen kann und dass diese Leiden, die sie erleben, sie wieder nüchtern werden lassen. Oder damit sie durch Zucht unterwiesen werden, nicht zu lästern, nicht schlecht zu reden. Also Hymenäus ist abgefallen, beziehungsweise ist gefährliche Wege gegangen und dann kam er in die Zucht. Gott ließ es zu, dass Satan ihm irgendwas antut, aber das hatte offensichtlich auch keine Wirkung, denn später lesen wir, dass Hymenäus den Weg weitergegangen ist, im 2. Timotheusbrief dann. 2. Timotheus 2, Vers 18. ist die Rede von in Hymenäus. Bei Hymenäus hat das nicht viel gefruchtet, die Züchtigung. Da ist Vers 17, wird sein Name erwähnt. Ihr Wort wird um sich fressen wie eine krebsartige Krankheit. Von ihnen ist Hymenäus, auch Philetus, welche von der Wahrheit abirrten. Das griechische Wort heißt vom Ziel abirrten. Also sie sind von der Wahrheit weggegangen und so und auf diese Weise vom Ziel abgeirrt. Und sie sagen, die Auferstehung sei schon geschehen und sie bringen den Glauben etlicher zum Umsturz. Das heißt, sie haben sich also nicht nur selber abgewandt von der Wahrheit und vom Ziel von Christus, von der Liebe abgeirrt, sondern jetzt sie lehren dann auch noch weiter, auch andere, eine gefährliche Lehre und zerstören den Glauben anderer. Sie lehren, die Auferstehung sei schon geschehen und sie bringen den Glauben einiger zum Umsturz. Das heißt, sie verführen andere, dass andere auch noch abfallen. Hier ist eine klassische Stelle, die beweist, dass es schon möglich ist, abzufallen von Christus, vom Glauben, vom guten Gewissen. Also noch einmal, Hymenäus hatte ein gutes Gewissen, er hatte Glauben, er stand in einer Verbindung zu Gott durch den Glauben, genau wie Timotheus auch ein gutes Gewissen hatte und Glauben. Und an diesem Glauben hat Hymenäus Schiffbruch erlitten. Der war kein Mitläufer, er war einer, der echt glaubte. Deshalb hat er an dem Glauben, an seinem persönlichen Glauben Schiffbruch erlitten, ist untergegangen gleichsam. Und dann wurde er von Paulus, dem Satan, zur Züchtigung übergeben. Und Gott züchtigt seine Kinder. Gott züchtigt nicht fremde Kinder. Gott züchtigt seine Kinder. Das beweist, dass Hymenäus ein echtes Kind Gottes war. Gezüchtigt wird jemand, der ein Kind ist, vom Vater. Er wird gezüchtigt mit der Hoffnung auf Besserung und Wiederherstellung. Aber das hat nichts gefruchtet und Hymenäus ist schließlich von der Wahrheit. Sie hat sich ganz abgewandt und hat das Ziel verfehlt. Und dann hatte noch dazu andere auch, den Glauben anderer auch zerstört. Da hat sie zu Fall gebracht und mitgerissen. Also hier haben wir wirklich ein klassisches Beispiel von einem Wiedergeborenen, der ein Nicht-Christ wurde und sogar ein Schädlicher wurde. Was nicht heißt, dass er jetzt immer noch nicht Buße tun könnte. Natürlich könnte er Buße tun, aber es sieht gar nicht so aus bei Hymenäus. Also er hat ihn einfach dem Satan übergeben. Ich weiß nicht, ob es eine Stelle gibt in der Bibel, dass Satan die Menschen züchtigt. Kennst du eine? Ich denke, es ist die Zucht, die Gott ist es, der züchtigt. Also das heißt, er mit der Hoffnung auf Besserung, aber die Mittel, die er gebraucht ist, er lässt dem Satan Dinge tun im Leben, die einem dann nicht gut tun, oder worunter man leidet.
Von daher. Der Idiot hat ja der Satan eingegriffen, aber es war ja nicht das Ziel zu züchtigen, sondern ihn nachzubringen.
Ja, bei Hiob war es eigentlich eine Prüfung. Der Satan wollte ihn abbringen und Gott hat ihm gezeigt, dass Hiob das nicht tun wird. Da ist es was anders. Ja, da hat Satan konkret jetzt dem Hiob zugesetzt, um ihn abzubringen. Aber hier lesen wir, dass der Hymenäus und Alexander wurden dem Satan übergeben, damit sie durch Zucht unterwiesen werden. Wer hier züchtigt, steht im Text nicht. Da müssen wir andere Textstellen fragen. Und Hebräer 12 lesen wir davon, dass Gott es ist, der züchtigt. Die ich liebe, die züchtige ich. Offenbarung Kapitel 3, Vers etwa 16, 17. Die der Herr Jesus liebt, die züchtigt er. Das sind seine Kinder. Also daraus schließe ich, würde ich jetzt sagen, die Zucht ist Gottes Zucht. Zucht hat ja immer ein gutes Ziel. Das Ziel ist für Zucht immer Besserung. Und das Ziel hat Satan natürlich nicht. Der hat nie das Ziel, dass wir gebessert werden. Aber der Satan Aber Gott lässt es zu, dass er dem Satan übergeben wird. Das heißt, dass er in den Wirkungsbereich Satans kommt, der dann den Menschen Böses tut, plagt oder was auch immer. Es ist ja immer, letztlich ist es immer Gott, der es zulässt. Und der Satan tut das Böse, aber der tut es nur, weil Gott es zulässt. Ja, soweit. Aber ich sage nur, das ist eine der Stellen, die man wirklich anführen könnte. Es gibt ja liebe Geschwister, die uns die Auffassung vertreten, dass ein Christ nie mehr zu einem Nichtchristen werden kann. Aber ich meine, dass das nicht richtig ist. Denn die meinen das natürlich gut, weil sie meinen, sie wollen die Heilsgewissheit bestärken. Die wollen Geschwister bestärken und sagen, schau, wir dürfen uns ja des Heils sicher sein und in Christus sind wir sicher. Das stimmt ja auch. Das ist haargenau richtig. In Christus sind wir auf ewig sicher. Die Frage ist nur, ob wir in Christus bleiben. Und manche meinen, dass man kann nicht herausgehen aus Christus heraus. Und andere, und ich meine, man kann schon aus Christus heraustreten. Und ich denke, dass der Apostel Paulus genau das auch so meint. Hier ist ein Beispiel davon. Hymenäus, der ist herausgetreten. Der hat sich abgewandt von Christus. Abfallen heißt ja eigentlich sich abwenden. Das griechische Wort für abfallen heißt ja nicht fallen. Das heißt sich abwenden. Aphistemi, Apostasia kommt davon. Aphistemi, apo heißt weg. Und histemi heißt treten. Treten, setzen, legen, stellen. Also man tretet ab, man wendet sich ab von Christus. Von einer Person wendet man sich ab. Insofern ist das schon so. Man spricht immer von Heil. Bitte. Na, er hat sich vom Ziel abgewandt. Er hat natürlich am Anfang hätte man ihn selber gefragt, den Hymenäus, dann hätte Hymenäus gesagt, nein, ich habe mich nicht von Christus abgewandt. Aber durch sein Leben und seine Lehre hat er sich doch von Christus abgewandt. Das ist ja so, diese Leute, die behaupten steif und fest, das ist so, ich bin immer noch Christ. Aber er war nicht wirklich. Von der Schrift her betrachtet, hat er sich abgewandt von Christus. Wenn man sich nämlich von der Gnade Gottes abwendet, wendet man sich von Christus ab. Wenn man sich vom Ziel abwendet, das Ziel ist die Liebe zu Gott, wenn man sich davon abwendet, wendet man sich von Christus ab. Auch wenn er das nicht einsieht, wenn er das sagt, nein, ich habe mich nicht abgewandt. Natürlich hat er sich abgewandt. Das muss man ihm auch sagen. Du hast dich von Christus abgewandt oder du bist darauf und dran, dich abzuwenden von Christus. Das ist ja auch im Hebräerbrief, was der Hebräerschreiber den Christen dort zeigt. Wenn ihr euch abwendet und ins Judentum zurückgeht, wisst ihr, was ihr da macht? Dann kreuzigt ihr den Sohn Gottes noch einmal. Die hätten gesagt, nein, nein, das machen wir nicht. Sagt, doch, das macht ihr damit. Mit eurer Handlung tut ihr so. Also ich in diese Diskussion übrigens über diese Frage, Abfall oder nicht, sollte man schon biblische Wörter verwenden. Es wird oft diskutiert, wie heißt es, kann man das Heil verlieren? Oder glaubst du an die Heils, wie heißt es? Heilsicherheit ist gut, das wäre noch biblisch, das Heil ist sicher, aber das Heil verlieren, das ist ein unbiblischer Ausdruck. Das Heil tut man nicht verlieren. Das Heil ist eine Person eigentlich. Letztlich ist das Heil Gott. Gott ist mein Heil. Christus ist mein Heil. Und Gott kann man nicht verlieren. Einen Menschen kann man verlieren durch Tod, das stimmt. Man kann einen Menschen verlieren, aber Gott kann man nicht verlieren, weil Gott nicht stirbt. Den kann man nicht verlieren, durch Tod oder so. Ja? Aber man kann sich abwenden von einer Person. Aber dann hat man sich selber abgewandt. Dann ist es nicht irgendetwas, das verloren gegangen ist. Ja? Wenn man sich zum Judentum zurückwendet, dann wird den Juden gesagt, diesen Judenchristen wird gesagt, wenn ihr ins Judentum zurückgeht, dann habt ihr kein Opfer. Denn die jüdischen Opfer helfen euch nichts. Die können euch nicht helfen, eure Sünden zu vergeben. Und das war ja die große Versuchung für diese Christen. Jetzt waren sie so stark unter Druck, diese jüdischen Christen. Wir gehen jetzt wieder zurück ins Judentum. Und dann, aber wenn ihr ins Judentum zurückgeht, dann nützt euch Christus nichts. Dann habt ihr auch kein Opfer mehr für eure Sünden. Christus ist das einzige Opfer, das wirklich zählt. Und wenn du den verwirfst, indem du jetzt ins Judentum zurückgehst, gibt es kein Opfer, ist kein Opfer für Sünden mehr übrig. Du müsstest also wieder zurückkehren zu Christus. Nur dieses Opfer. Kein anderes Opfer ist da. Das heißt also, natürlich, das ist ja eine Lehre der Schrift, die grundsätzlich ist, dass ein Mensch, der Buße tut, bekommt wieder Vergebung. Die Frage ist, ob er Buße tun will, wie lange bereit ist, Buße zu tun. Das können wir nicht sagen. Aber es gibt ja auch eine Verhärtung. Es gibt ja einen Punkt, wo Menschen sich so dermaßen verhärten, dass es einfach keinen Zugang mehr gibt. Das gibt es. Das lesen wir bei Pharao, der war auch verhärtet. Gott hatte keinen Zugang mehr zu ihm. Und dann hat Gott gesagt, gut, jetzt verhärte ich dich. Wenn du dich so verhärtest, wenn du dich so hart wirst gegenüber mich, jetzt mache ich dich hart. Aber grundsätzlich ist kann jeder Mensch Buße tun. Und wenn er noch so oft sich wieder abgewandt hat, er kann wieder zurückkommen. Gott will ja, dass der Mensch gerettet wird. Mal nur so viel. Also, ja, man spricht von Verlierbarkeit. Glaubst du an die Verlierbarkeit, oder? Das ist so ein Wort, oder? Verlierbarkeit. Und was soll das? Reden wir doch biblisch. Glaubst du, dass man sich abwenden kann von einer Person namens Christus? Dann muss man sagen, ja, natürlich kann man sich abwenden von einer Person namens Christus. Ja, aber dann war man nie wirklich wiedergeboren. Das weiß ich nicht, ob man wirklich wiedergeboren war. Hymenäus war wiedergeboren. Das ist ein Beispiel. Und wenn wir ein Beispiel haben, dann haben wir diese Möglichkeit. Dann müssen wir das bejahen. Es gibt diese Möglichkeit. Ja, gehen wir weiter. Wie lange haben wir, wie lange geht die Stunde? Ich habe jetzt die Zeit nicht so.
Bis halb zehn,
gut. Kapitel 2 und 3. Die werden uns jetzt länger beschäftigen. Kapitel 1 ging es um die Botschaft, um das Wort Gottes, um die Verkündigung, der Verkündigungsauftrag des Timotheus. In Kapitel 2 geht es um das Beten. Das Wort Gottes und das Beten sind die zwei wichtigsten Tätigkeiten eines Christen. Und nichts ist so schwierig, das konsequent durchzuziehen. Nichts ist so schwierig, das durchzuhalten und treu zu sein, wie diese beiden Tätigkeiten, Bibel lesen und beten. Hier merkt man, dass es einen Widerstand gibt vom Feind. Es ist der Schlüssel für eine erfolgreiche Beziehung, für eine gute Beziehung zu Gott. Und nichts ist so schwer, wie nur dieses eine, im Wort Gottes zu bleiben und im Gebet zu bleiben. Deshalb liegt hier eine starke Betonung darauf. Zuerst haben wir in den Versen 1 bis 15, also das Kapitel 2 als Ganzes, Verordnungen betreffend die Zusammenkünfte und dann in Kapitel 3 haben wir Verordnungen betreffend die Leitung, die Ältesten. Also jetzt hier zu Kapitel 2, es soll öffentlich gebetet werden, in Versen 1 bis 7 und dann die Männer sollen beten, ist Kapitel 2, Vers 8 und dann drittens die Frauen sollen sich schmücken, Kapitel 2, Vers 9 und 10 und viertens die Frau soll sich in der Stille verhalten, Kapitel 2, Vers 11 bis 15. Also etwas über Männer, etwas über Frauen. Und hier allgemein die Verse 1 bis 7 über das Gebet. Wie wichtig ist das Beten in den Zusammenkünften? Vers 1, vor allem rufe ich also auf. Vor allem rufe ich auf, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Dank dargebracht werden. vor allem. Also neben der Verkündigung ist das das Wichtigste. Neben dem, was ich jetzt gesagt habe in Kapitel 1, deinen Auftrag, vor allem rufe ich auf, oder man kann auch übersetzen, lege ich dir nahe, das griechische Wort heißt aufrufen, zusprechen, bitten, dringlich zureden, jemand etwas wirklich ans Herz legen. Das ist ihm wichtig. Das ist das Erste von dem, was gelehrt und gelebt werden soll. Er sagt, schau, Timotheus, vor allem, wenn du jetzt verkündigst, vor allem das hier, das gebetet wird. Welche Arten von Gebeten sollen dargebracht werden? Flehen, ist ein starkes Wort. Flehen hat zu tun mit starker Abhängigkeit von Gott. Also ein Bitten im Zeichen der Abhängigkeit von Gott. Das zweite ist Gebet, das allgemeine Wort für Gebet, das heißt sich Gott nähern. Das dritte Wort ist Fürbitte, das heißt sich für jemand anderen einsetzen, einstehen für andere. Und das vierte ist Dank. Dank ist Erkenntlichkeit. Dank ist was... ist ein sehr starkes Wort. Wir verwenden es sehr häufig und wir denken zu wenig darüber nach, wie stark das Danke eigentlich ist. In der Bibel ist das Danken stärker als das Loben. Warum? Dank setzt voraus, dass sich der dankt, dem gedankt wird, unterstellt. Beim Loben nicht notwendigerweise. Loben kann ich auch jemanden, ohne dass ich mich unterstelle. Aber wenn ich danke, dann zeige ich unterstelle mich dir. Deshalb lesen wir in der Bibel nicht, dass Gott den Menschen dankt. Gott dankt uns nicht. Warum nicht? Weil er der Höhere ist. Oder kennt ihr eine Stelle, wo Gott uns dankt? Dankt er ihm etwa, heißt es in Lukas 17, wird der Herr dem Knecht danken? Natürlich nicht. Dank ist also, beim Danken ist eine Beziehung der Unterordnung vorhanden. Und man zeigt dem anderen sich erkenntlich und unterstellt sich ihm. Seid dankbar, wir sollen das tun, gegenseitig. Wir sind einander und Gott zu Dank verpflichtet. Beim Lob, das Lob ist eine Anerkennung für eine Tat oder für eine Gabe oder für eine Eigenschaft, wobei diese Unterstellung nicht dabei ist. Also nicht notwendigerweise unterstellt sich der lobt dem, der gelobt wird. Danken ist sehr stark. Übrigens im Hebräischen gibt es kaum einen Unterschied. Es gibt zwar mehrere Wörter, aber es gibt ein Wort, das beides bedeutet. Das Wort Judah, also Yada, das Wort, von dem Judah kommt. Yada heißt danken oder loben. So oder so. Aber im Griechischen gibt es eine ganz deutliche Unterscheidung. Ein Wort für danken, Eucharistein, und ein anderes Wort für loben und preisen, Eulogein. Interessant, dass man heute so viel von Lobpreis spricht. Aber vom Danken spricht man nicht, oder? Da gibt es Lobpreisgottesdienste. Aber Danken, das ist zu normal. Bitte,
Hermann. Ja, man wollte sich auch gerade einigen Fragen, weil da gibt es einen Grund, weshalb hier das Loben Gottes nicht angesprochen wird. Ich finde, das ist ja auch immer wieder hervorgehoben, dass hier ein Lob Gottes sein soll und den Herzen soll.
Ja, ich kann mir vorstellen, weil das Lob im Danken eingeschlossen ist. Dank ist das größere Wort, das beinhaltet auch Lob. Wenn ich meiner Frau danke für das gute Essen, das sie gekocht hat, dann schwingt ein Lob auch mit. Das heißt, ich zeige ihr auch, dass ich anerkenne und ihr sage, dass sie das gut gemacht hat. Sonst würde ich vielleicht nicht danken. Ich bin mir nicht sicher, aber ich könnte mir vorstellen, dass das der Grund ist, warum hier Lob nicht steht, weil das Lob im Dank eingeschlossen ist. Jedenfalls im Hebräischen Yuda, Yada ist es eingeschlossen. Und im Griechischen scheint mir so, dass das Danken das größere Wort ist und Loben ist das kleinere, das, der engere, die engere, ist eine engere Bedeutung, eine Unterbedeutung. Lob heißt dem anderen sagen, was er gut gemacht hat oder gut tut oder wie er ist. Also loben tut man eine Person für ihre Handlungen oder für ihr Wesen. Danken tut man für die Handlungen, für die Gaben, nicht unbedingt für das Wesen, aber man, da unterstellt man sich und zeigt, dass man etwas bekommen hat, dass man abhängig ist. Man drückt irgendwie das aus. Aber ich kann hier nicht mehr dazu sagen. Ich weiß es letztlich nicht, warum man Lob nicht erwähnt extra. Weil es, ja, wenn man den, danke, wenn man den Vers weiterliest, heißt, sagt er, für alle Menschen. Also, dann muss man es für sie tun. Und da, gut, man könnte dann noch sagen, Lob zu allen Menschen hin. Aber das passt hier nicht. Es geht hier um, dass man sich einsetzt, bittet, einfach Gebet, Fürbitte, Dank. In Bezug auf alle Menschen. Für alle Menschen. Also man darf auch danken für alle Menschen. Gott danken für die Situationen, für die Menschen, die Gott gegeben hat, auch die in Autorität sind. Danken auch für die Regierung, die Gott eingesetzt hat. In dem Sinn, das ist das hier, meinst du, Andreas, ja? Meinst du, dass das gemeint ist?
Ja, also ich sage, ich kann für einen Menschen danken, aber für einen Menschen loben macht eben keinen Sinn.
Ja, deswegen denke ich, dass es deshalb fehlt. Ja, na gut, danke.
Ja.
Ah, danke für die Frage. Habe ich gar nichts erwähnt. Der Grund, warum man darauf kommt, dass es hier um ein öffentliches Zusammenkommen geht, ist hier Vers 8 ein Hinweis. Vers 8, er sagt, man wille, dass die Männer an jedem Ort beten. An jedem Ort. Das kann nicht heißen, im Wohnzimmer und in der Küche und im Garten. Das kann er nicht meinen. Das ist ja ohnehin klar, dass ich im Wohnzimmer oder Küche oder im Garten beten kann. Das muss man nicht extra erwähnen. Sondern es geht ihm um Ortschaften, in denen Timotheus Aufsicht führen soll und schauen soll, wie geht es zu im Haus Gottes. Es geht ja darum, dass hier Anweisungen gegeben werden, wie man sich verhalten soll im Hause Gottes. Das Haus Gottes sind die Menschen, aber die Menschen müssen irgendwo zusammenkommen. Und wenn sie zusammenkommen, dann sollen an jedem Ort die Männer beten. Das heißt, hier werden die Männer aufgerufen zu beten. Sonst müsste er das nicht sagen, die Männer. Sonst könnte er sagen, überhaupt jeder soll beten. Aber das meint er nicht. Es geht hier offensichtlich um eine Leitung, die ausgeübt wird von den Männern, die da beten, und zwar nicht nur in Ephesus, auch in Milet und in Troas und in Laodicea und sonst wo. Das ist also ein Hinweis, dass es hier um ein Zusammenkommen geht. Dann geht es auch, was die Frauen betrifft, spricht er von einem Schmücken und von einem Lernen in Stille. Das muss ja irgendwo geschehen, dieses Schmücken. Gut, schmücken kann sie sich überall, das ist richtig. Aber das Lernen in Stille. Und die Frau soll nicht lehren. Wo denn nicht lehren? Darf die Frau zu Hause nicht lehren? Das wäre ein Widerspruch zum Titusbrief. Die Frau soll zu Hause lehren. Die soll die Kinder lehren, die soll jüngere Frauen lehren. Die Frauen so haben viel zu lehren. Sie haben also sehr wohl auch einen Lehrdienst. Aber es gibt einen Rahmen, wo die Frau nicht lehren kann. Also der Zusammenhang scheint wirklich das Zusammenkommen, die Zusammenkünfte der Gemeinde zu sein. Und da soll Timotheus schauen, wie es zugeht. Er kann nicht schauen, wie es zu Hause zugeht. Natürlich kann er lehren, wie es zu Hause zugehen soll. Aber da kann er nicht Aufsicht führen. Er kann nicht in die Häuser gehen und dann so den Polizisten spielen. Das ist überhaupt nicht so gedacht. Aber er hat eine Verantwortung. Wenn Gemeinde zusammenkommt, dann müssen sie sich so und so benehmen. Und da haben die Leiter Verantwortung. Und Timotheus als Vertreter von Paulus soll schauen, dass das so und so zugeht. Und von daher dann auch der Vers 1. Es sollen Flehen, Gebete und Fürbitten dargebracht werden. Ja, wo denn? Wo sollen sie dargebracht werden? Und wie kann man das prüfen, ob die dargebracht werden? Oder wie kann man danach schauen, dass die dargebracht werden? Er könnte einfach sagen, ja Leute, wenn ihr nach Hause kommt, dann fleht und betet und bringt Fürbitte und Dank für alle Menschen. Aber das ist nicht gemeint. Es ist etwas, was die Gemeinde tut. Und wo alle Timotheus kann den Brief von Paulus vorlesen oder kann es einfach lehren und sagen, Leute, wenn wir zusammenkommen, dann wollen wir für die Regierung beten. Und es soll gefleht werden, es sollen Fürbitten dargebracht werden und Dank. Es ist hier, das ganze Kapitel zeigt, es geht um ein Zusammenkommen. Es geht nicht um eine private Frömmigkeit. Aber jetzt schauen wir uns mal diese Verse an. Übrigens zum Thema Anbetung, nur so nebenbei. Das wird heute missverstanden. Da steht zum Beispiel, das Wort Anbetung kommt auch nicht vor. Aber heute wird das missverstanden in vielen Kreisen. Anbetung heißt in der Bibel ein Huldigen. Anbeten ist ein Huldigen. Und das hat zu tun mit einer Haltung. Im Alten Testament hat man sich niedergeworfen mit dem Gesicht zur Erde. Sich bücken oder man hat sich gebückt, niedergebeugt, sich verneigt. Das hat man vor Königen getan, vor Menschen in hoher Autorität und vor allem vor Gott. Und heute wird das Wort Anbetung ein bisschen falsch gebraucht. Ja, man meint, Anbetung sei, wenn man irgendwie eine schöne Stimmung im Bauch hat oder irgendein nettes Lied singt, das einem gut gefällt oder irgendwie so. Das ist nicht so im Neuen Testament. Das ist eine Haltung, die ausgedrückt wird, eine verehrende Haltung. Natürlich wird es auch mit Wörtern vermengt, also mit Aussagen, Worten. Aber jetzt zurück zum Text. Für wen soll gebetet werden? Für alle Menschen. Für alle, interessant, das Wort alle kommt 5-mal vor. Vor allem Gebet, für alle Menschen, für alle in Autorität, alle rechte Frömmigkeit oder alle rechte Ehrfurcht und Christus starb für alle. Das ist ihm wichtig. Für alle. Für Könige und alle, die in höherer Stellung sind, inklusive Nero, der zu jener Zeit regiert hat. Und zwar waren das schon die späteren Jahre von Nero, also als Nero immer schlimmer wurde. In 64, 65 nach Christus. Für alle wird gebetet. Man ist dankbar, dass Gott Autorität eingesetzt hat, sonst hätten wir Anarchie und das wäre schrecklich. Auch wenn die Vertreter nicht gut sind oder sündigen, aber es ist die Tatsache, dass hier noch Autorität vorhanden ist, ist von Gott. Und alle Regierung ist letztlich von Gott eingesetzt. Gott hat es so zugelassen. Und das bringt Ordnung und Ruhe mit sich. Für alle, die in höherer Stellung sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen. Also wofür, zu welchem Ziel und Zweck soll gebetet werden, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können? Das ist ja wichtig. Damit das Evangelium laufen kann, muss es ruhig zugehen. Wenn Hungersnot oder Krieg oder sonstige Leiden sind, wird auch das Evangelium verkündigt, aber es ist alles viel schwerer. Wenn Christen verfolgt werden, ist die Verkündigung schwerer. In ruhigen Zeiten ist es leichter. Oder Nachkriegszeiten, da ist es dann sehr leicht, wenn die Leiden vorbei sind. Dann fragen die Menschen nach Gott. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es ein ganz, ganz großes Fragen nach Gott. Viele haben sich bekehrt nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber in ruhigen Zeiten, für ruhige Zeiten sollen wir beten. Für die Obrigkeit, damit im Lande das Evangelium verkündigt werden kann. Es ist interessant, wenn nicht gebetet wird, dann geschieht weniger. Wenn gebetet wird, geschieht etwas. Es hängt also doch vom Beten auch ab. Wenn wir nicht beten, bleiben die Türen geschlossen. Wenn wir beten, öffnen sich Türen. Gott wird Möglichkeiten geben zur Evangelisierung, und wenn Möglichkeiten da sind, dann können Menschen das Evangelium hören, und wenn Menschen das Evangelium hören, werden sich Menschen bekehren. Nicht alle, aber es werden sich welche bekehren. Also von daher sollen wir beten für offene Türen und sollen hinausgehen, sollen verkündigen, und während wir verkündigen, sollen wir beten. Und Gott kann nicht den Menschen einfach so machen, dass er glaubt. Gott drückt nicht beim Menschen einen Knopf und jetzt glaubt er. Aber Gott hat viele Möglichkeiten, wenn wir das Evangelium verkündigen. Dann kann Gott ran, nämlich durch das Evangelium, durch das Wort kann Gott ans Herz. Und dann werden Menschen von Gott etwas erfahren. Und wenn sie was von Gott erfahren, wenn sie sehen, wie herrlich er ist, und wenn sie das Zeugnis sehen, das wir ihnen geben, wenn sie unser Leben anschauen, dann werden sie ermutigt, diesem Gott auch zu vertrauen. Und damit rechnet Gott. Und dann werden Menschen sich bekehren. Das ist auch die Praxis, hat es auch bewiesen. Dort, wo viel evangelisiert wurde, wo Christus bezeugt wurde, wo viel gebetet wurde, dort haben sich viele bekehrt. Üblicherweise. Es gibt seltene Ausnahmen. Bei Jeremia haben sich wenige bekehrt. Das stimmt. Das war aber eine Sondersituation. Oder zur Zeit von Noah haben sich auch wenige bekehrt. Aber üblicherweise, wenn viel getan wird, viel verkündigt wird, viel gebetet wird, dann hat Gott viel Gelegenheiten, an den Menschen zu wirken. Und dann werden sich Menschen bekehren, weil das Evangelium ansprechend ist. Anziehend, weil das Evangelium eine Kraft hat. Deshalb. Also grundsätzlich sollen wir für Frieden beten. Ich habe mir mal aufgeschrieben, weil wofür man beten kann. Ich darf das hier mal vorlesen. Um Frieden, also für ruhige Zeiten, wie wir hier gelesen haben. Für die Obrigkeit, dass sie weise Entscheidungen treffen, dass die konservativen Kräfte die Oberhand behalten, dass das Gute gelehrt wird und nicht das Schlechte in der Welt, dass nicht falsches Denken sich ausbreitet, sondern gesundes Denken. Ich habe ein Buch gelesen vor kurzem, bin immer noch dabei, von einem ungläubigen Mann namens Manfred Spitzer, die digitale Demenz. Das ist erstaunlich, wie ungläubige Menschen Durchblick haben können. Ein ganz hervorragendes Buch über das Denken des Menschen. Und man könnte fast denken, das ist ein Christ, der hier schreibt. Es ist, soviel ich weiß, also jedenfalls wird es nirgends erwähnt, dass er Christ sei. Vielleicht ist er irgendwie religiös, das weiß ich nicht. Aber Tatsache ist, dass hier wird gesundes Denken verbreitet über den Menschen. Wissenschaftlich erforscht, wie der Mensch denkt und warum das und das schlecht ist. Ja, warum die Elektronik, das elektronische Mittel, das Bild, der Bildschirm und so weiter, warum, was das für negative Auswirkungen hat. Sehr, sehr interessant. Jedenfalls, wofür sollen wir beten? Um geöffnete Türen, um geöffnete Augen. Also, dass die Türen offen sind, das heißt, dass das Wort Gottes rein kann. Oder? Wenn die Tür offen ist, kann ich das Wort Gottes da reinschieben, reinbringen. Das heißt, ich kann sprechen, kann verkündigen. Und dann muss ich beten für geöffnete Augen, dass der Herr den Menschen die Augen öffnet, dass sie sehen, wie schön Jesus Christus ist und wie schön das Evangelium ist und wie schlimm die Sünde ist. um Mut, damit wir ermutigt sind, hinzugehen mit dem Evangelium, also um Freimütigkeit, auf den Menschen zuzugehen, Freimütigkeit zum Sprechen, um Weisheit beim Sprechen, wenn wir dann sprechen, dass wir dann Weisheit haben, dass er uns führt beim Zeugnis, beim Sprechen. Und da dürfen wir auch beten um die Hilfe des Heiligen Geistes, während wir sprechen, dass er den Menschen überführt, während wir sprechen. Wir sprechen von Sünde und wir beten, dass der Heilige Geist ihn überführt von der Sünde. Also, dass der Herr, während ich spreche, durch den Geist an ihm arbeitet. Und das Nächste, nach dem Sprechen, dass der Heilige Geist, nachdem ich gesprochen habe, weiter in seinem Denken das in Erinnerung hält und dafür ihm die Sünde bewusst macht. Das Wirken des Geistes, während ich spreche, und das Wirken des Geistes, nachdem ich gesprochen habe. Und dann um weitere Führungen und Fügungen im Leben des Betreffenden, mit dem ich gesprochen habe, dass er wieder Begegnungen hat mit anderen Christen. Das heißt, das sind ganz konkrete Anliegen und so sollen wir beten. Es wäre einfach nicht richtig, einfach zu beten, Herr, schenk, dass die ganze Welt sich bekehrt. Da ist Gott überfordert. Das tut er nicht. Er macht das nicht. Dann, Herr, schenk, dass sich alle in meinem Dorf bekehren. Das auch nicht. Herr, schenk, dass sich meine Mutter bekehrt. Das ist auch überfordert. Warum? Wichtiger ist, weil er so nicht handelt. Er drückt nicht auf den Kopf und macht, dass Menschen sich bekehren. Da gibt es keinen Bibelvers, wo das steht, dass Gott macht, dass sich einer bekehrt. Da kann ich auch nicht so beten. Aber wofür ich beten kann, ist das, dass die Tür aufgeht, dass ich rein kann, dass ich das Evangelium sagen kann, dass meine Mutter bei klarem Sinn ist, dass sie das aufnehmen kann, was ich zu ihr sage. Dass ich Weisheit habe, während ich rede und so weiter. Und dass der Heilige Geist sie überführt von Sünde und so weiter. Dass sie eine innere Not bekommt. Das sind konkrete Gebetsanliegen. So sollen wir beten. Und da kann der Herr uns auch verwenden. Das war ein Exkurs übers Beten. Hier, nächster Punkt, aus welchem Grund soll gebetet werden? Das ist jetzt klein e. Aus welchem Grund soll gebetet werden? Vers 3 bis 7. Er sagt, denn solches ist edel und angenehm vor Gott, unserem Retter. Also weil es edel und angenehm ist vor Gott, unserem Retter. Wertvoll. Also das Beten für alle Menschen, das Beten für die Obrigkeit und so weiter, das Beten, damit wir, dass wir ein ruhiges, stilles Leben führen können, ist angenehm. Gott will das. Das ist Gott wohlgefällig. Vor Gott, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott selber will das ja auch. Wir wollen, dass Menschen zur Wahrheit kommen, den Herrn erkennen, und Gott will es auch. Und jetzt müssen wir zusammenarbeiten. Gott ist ja ein Rettergott und das Ziel der Fürbitte ist, dass jetzt möglichst viele Menschen gerettet werden. Aber da muss ich konkret beten, um die einzelnen Schritte. Weil eines tut Gott nicht. Er greift nicht in die Entscheidungsfreiheit ein. Gott belässt den Menschen eine Freiheit. Die Freiheit der Entscheidung. Das tut er ja immer. Jeder von uns hat sich heute entschieden, aufzustehen und nicht im Bett liegen zu bleiben. Aber die Entscheidung lag bei uns. Das war unsere Entscheidungsfreiheit, aufzustehen. Wir hatten nur zwei Möglichkeiten. Entweder liegen bleiben, weiter schlafen oder aufstehen. Es gab keine dritte Möglichkeit. Und wir wurden in eine Entscheidungsnotwendigkeit gestellt. Das heißt, wir mussten entscheiden, ob wir wollen oder nicht. Wir müssen entscheiden. Genau das ist es, wie Gott mit den Menschen umgeht. Er führt ihn auf einen Punkt, wo er entscheiden muss. Also bitteschön, liegen bleiben oder aufstehen. Das ist jetzt nur ein kleines Beispiel. Aber es gibt dann größere Entscheidungen. Der Mensch muss entscheiden. Hier gegen oder für Gott. Und Gott führt den Menschen dorthin, an diesen Punkt. Aber den Punkt selber, die Entscheidung selber, kann Gott dem Menschen nicht abnehmen. Gott kann zu Adam nicht sagen, Adam, du sollst nicht vom Baum essen. Und Adam sagt dann zu Gott, ja, Herr, mach du einfach, dass ich nicht esse. Das macht Gott nicht. Dieses Gebet kann er nicht erhören. Herr, nimm du mir die Entscheidung ab. Entscheide du für mich. Das geht nicht, sagt er. Du musst entscheiden, Adam. Also Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Und das Mittel, um alle Menschen zu retten, ist die Botschaft, ist das Wort Gottes. Würden sie also die Botschaft nicht hören, könnten sie nicht gerettet werden. Deshalb muss die Botschaft verkündigt werden. Also welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen? Hier ist schon interessant die Reihenfolge. Er will, dass sie gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ich hätte gesagt, er will, dass sie alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und dann gerettet werden. Aber Paulus sagt es umgekehrt. Wahrscheinlich meint er, Erkenntnis der Wahrheit ist nicht etwas, was du von heute auf morgen einfach tust. Du erkennst nicht die ganze Wahrheit in einem Moment, sondern du wirst gerettet, indem du den Herrn annimmst und dann wächst du im Erkennen der Wahrheit. Die Wahrheit ist ja eine Person namens Jesus Christus, die lernst du kennen mehr und mehr und mehr und mehr. Deshalb diese Reihenfolge, nehme ich an. Also nach dem ersten Erkennen, bei der Bekehrung und Wiedergeburt, gibt es ein weiteres Erkennen. Dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist einer Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und den Menschen. Ein Mensch. Doppelpunkt, Jesus Christus, Christus Jesus, der Messias Jesus. Es ist ein Mensch. Es ist nicht ein Gott, der Mittler ist ein Mensch. Christus Jesus. Also, warum können alle Menschen gerettet werden? Weil der Mittler, Jesus Christus, da ist. Und von dem heißt es, Vers 6, der sich selbst als Lösegeld, als stellvertretendes Lösegeld für alle gab. Warum können alle Menschen gerettet werden? Weil Christus für alle sich gab, sich hingab. Deshalb können alle gerettet werden. Gott will, dass alle gerettet werden. Und das ist ein Evangelium, das ist nicht nur für die Juden. Der sich selbst als stellvertretendes Lösegeld für alle gab, das Zeugnis zu seinen eigenen Zeiten. Das Zeugnis, also dieses Wort, das er sich als Lösegeld gab, ist ein Zeugnis. Das Wort, die Verkündigung, dass Jesus Christus sich als Lösegeld hingab für alle, das ist ein Zeugnis. Das Zeugnis zu seinen Zeiten, zu den eigenen richtigen Zeiten. Das heißt, der Herr Jesus Christus kam zu einem bestimmten Zeitpunkt auf die Welt und jetzt kann zu diesem bestimmten Zeitpunkt das Zeugnis verkündet werden. Dieser bestimmte Zeitpunkt ist heute. Jetzt ist er dieses Zeugnis, ist die Verkündigung von ihm, von dem stellvertretenden Erlösungstod, ein Zeugnis. Jetzt ist der Zeitpunkt, wo das Evangelium bezeugt wird in der ganzen Welt. Vers 7, zu welchem Zeugnis ich gesetzt wurde, also zu welchem Zeugnis ich bestimmt wurde und so weiter. Aber da möchte ich hier Pause machen. Ich denke, wir haben genug. Wir machen nach der Pause hier weiter.